Als Jess das Bewusstsein wiedererlangte, spürte sie, wie warm ihre Hand sich anfühlte. Ein Riss in ihrer Schulter ließ das Blut über ihren Arm auf ihre Finger rinnen. Sie war beim Aufprall offensichtlich schwer mit dem Fensterrahmen kollidiert. Jess suchte nach dem Verbandskasten unter ihrem Sitz, während sie von ihrem Körper zunehmend Rückmeldungen darüber erhielt, wo dieser noch benötigt wurde.
»Ich denke, die Schnittwunde werde ich auch ohne Arzt überleben, wenn die Blutung erst gestillt ist. Der Riss sind ohnehin nur Kratzer und blaue Flecken.«
Nachdem sie die gröbsten Wunden versorgt hatte, versuchte sie sich einen Überblick über die Situation außerhalb ihrer Festung zu verschaffen. Die Scheiben waren stark verschmutzt und schwer beschädigt, so dass es kaum möglich war, etwas zu erkennen. Es war aber ruhig genug, um den Ausstieg zu wagen. Keiner der Fensterhebermotoren war noch in der Lage, die völlig zersprungenen, aber noch immer haltenden Scheiben zu bewegen. Jess versuchte, ihre Tür zu öffnen, die extrem nach außen gewölbt war. Die Türverriegelung machte zwar ein Geräusch, aber keine Anstalten, das Schloss freizugeben. Auch bei den anderen Türen hatte sie kein Glück. Sie griff zum Hörer des Satellitentelefons und legte ihn kurz darauf enttäuscht zurück. Das Display an der Unterseite des Hörers war zerbrochen und einige Kabel hingen heraus.
»Damit kann ich keine Hilfe mehr holen.«
Jess war sich sicher, dass außer ihr niemand überlebt haben konnte, bei einer Explosion, die in der Lage war, den Rover so zuzurichten. Der Besitzer des Wagens hatte ihn mit einer B-7-Panzerung bestellt, die selbst den Beschuss mit einzelnen Granaten überstehen konnte. Jess erinnerte sich an die abschließenden Worte des Vorbesitzers, als er ihr den Wagen übergab.
»Wenn das Fahrzeug einmal so zerstört ist, dass sie es nicht mehr über die regulären Ausstiege verlassen können, dann bleibt ihnen nur noch eins zu tun.«
Jess erinnerte sich auch an den roten Schalter in der Mittelkonsole, den ihr der Mann damals gezeigt hatte.
»Ich hoffe, Sie werden ihn nie brauchen.«
Sie öffnete die Mittelkonsole und blickte auf die zwei Knöpfe. Der rechte betätigte den Feuerlöscher unter dem Rover.
»Kann nicht schaden«, fand sie
und hörte für einige Sekunden das Gas unter dem Fahrzeugboden ausströmen.
»Und jetzt raus hier.«
Ihre blutverschmierte Hand drückte den Knopf. Sie presste die Augenlider zusammen und wartete. Nichts.
»Verdammt!«
Da hörte sie ein Piepsen, das immer schneller wurde. An den Türen begannen rote Lämpchen im Takt des Piepsens ebenfalls immer schneller zu blinken. Sie begab sich sofort in die Mitte des Wagens, um möglichst weit von allen Türen entfernt zu sein. In diesem Moment sprengten mehrere gezielte Explosionen fast gleichzeitig die Türen aus dem Rover. Jess stieg aus dem Wagen und glaubte ihren Augen nicht zu trauen. Der verkohlte Haufen Schrott, aus dem sie geklettert war, hatte keine Ähnlichkeit mehr mit ihrem geliebten Auto. Vorsichtig begann sie, die Umgebung abzusuchen. Vereinzelt brannten noch kleinere Stücke, die die Explosion in großem Bogen verteilt hatte. Das Blechdach der Halle war eingestürzt und ein erheblicher Teil der Wand, vor der die Fässer gestanden hatten, war nicht mehr da. Sie beschloss, später mit Hilfe wiederzukommen, um die Überreste ihres Bruders zu bergen. In den Trümmern vor der Lagerhalle entdeckte sie zahlreiche verbrannte menschliche Gliedmaßen, deren Gestank sich mit dem beißenden Brandgeruch mischte, der in der Luft lag. Sie fand eine Pistole, die offenbar noch funktionsfähig war, und steckte sie ein. Einer der Geländewagen war komplett ausgebrannt, und nur dort, wo einmal das Armaturenbrett gewesen sein musste, dampfte es noch ein wenig. Jess ging zum Wrack des zweiten Wagens, den sie hatte rammen wollen, bevor die Explosion sie erfasst hatte. Er war nur knapp außerhalb der Reichweite der Explosion geblieben. Seine Frontscheibe war zwar noch in einem Stück, aber überzogen von kleineren Einschlägen brennender Teile, die darauf heruntergeregnet waren. Jess öffnete mit der Waffe in der Hand die Tür und erschrak. Das Fahrzeug war leer. Auf dem Beifahrersitz lag ein geöffneter Verbandskasten. Dort, wo offensichtlich einmal das Funkgerät gewesen war, standen abgerissene Drähte aus einem Loch. Auf dem Lenkrad und dem Armaturenbrett trocknete Blut, doch von dem Ägypter fehlte jede Spur. Jess sah sich im Fahrzeug genauer um und fand unter dem Sitz einige lose Blätter. Bei näherer Betrachtung war sie sich sicher, Seiten des schwarzen Buchs gefunden zu haben. Sie mussten wohl herausgefallen sein, bevor der Ägypter sich mit dem Buch und ihrem Geld aus dem Staub gemacht hatte. Jess blickte sich besorgt um. Irgendwo da draußen in der Wüste war der Mörder ihres Bruders. Dem Blut im Fahrzeug nachzuurteilen, war er verletzt, doch offensichtlich noch kräftig genug, um in die Wüste laufen zu können. Wie lange war sie wohl ohnmächtig gewesen und wie viel Vorsprung würde er haben? Sie konnte die Zeit nur grob einschätzen und vermutete, dass er an die 20 Minuten vor ihr losgegangen sein musste.
Aber sie wusste nicht, in welche Richtung. Wie sollte sie ihn finden? Und was, wenn sie ihn gefunden hatte? Chess fühlte, wie die Trauer um ihren Bruder wieder stärker wurde, als die Last der Anspannung von ihr abfiel. Einsamkeit bemächtigte sich ihrer Gedanken. Eine Träne rollte langsam über ihre Wange. Chess setzte sich in den Sand und begann zu weinen. Du hörtest einen Auszug aus Saka Sanguis II von Albert Knorr, vertont von Achim Zien. Zu finden unter www.albert-knorr.com.